Deutschlandfunk, Medias Res.
Mit Henning Hubert. Brüssel verstärkt seinen Kampf gegen Desinformationskampagnen. Wir stellen den neuen Sonderausschuss des EU-Parlaments vor. Intellektuelle kritisieren die Angriffe von Mexikos linkem Präsidenten Obrador. Hass schüren, diffamieren, stigmatisieren, das sind die Vorwürfe gegen ihn. Dazu ein bisschen von den Dauerbrennern Facebook und der Datenschutz sowie Thomas Gottschalk. Zuerst aber zu unserem Nachbarn Frankreich. Verteidigen wir die Freiheit, fordert heute in seltener Geschlossenheit Frankreichs Medienlandschaft. Sie solidarisiert sich mit den Satirikern von Charlie Hebdo nach einer erneuten Morddrohung. Eine große Aktion heute in den Zeitungen und auf allen Kanälen. Parallel läuft seit gut 3 Wochen der Prozess gegen 14 mutmaßliche Helfer der beiden Attentate auf die Redaktion der Satirezeitschrift und kurz darauf auf den jüdischen Supermarkt. In und rund um die Redaktionsräume von Charlie Hebdo töteten 2 islamistische Angreifer im Januar 2015 12 Menschen. Jetzt gibt es neue Morddrohungen von Al-Qaida und daraufhin die große Solidaritätsaktion aus Paris, Marcel Wagner.
Eine solche Allianz hat es selten gegeben in der französischen Medienlandschaft, von der nationalistischen Revue Marianne über den konservativen Figaro, die sozialliberale Le Monde, das öffentlich-rechtliche Radio und Fernsehen bis hin zur linken Tageszeitung Libération, reicht die Liste der rund 100 Unterzeichner. Überschrieben ist der heute veröffentlichte Aufruf mit kämpferischen Worten: Gemeinsam lasst uns die Freiheit verteidigen. Gemeint ist die Meinungsfreiheit, niemand soll wegen seiner Anschauung selbst religiöser Art belangt werden, so zitieren die Autoren des Aufrufs Artikel 10 der Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte von 1789. Eigentlich eine Selbstverständlichkeit, die in den vergangenen Jahren aber immer mehr in Gefahr geraten sei, so Pierre Louet, Chef unter anderem der größten französischen Tageszeitung Le Parisien, heute Morgen im Radiosender France Inter. Bei uns haben sich die Redaktionschefs zusammengesetzt und sich gefragt, wie sollen wir morgen noch unseren Job machen, wenn einige von uns getötet werden? Sie haben die Nase voll. Man muss in unserer Demokratie diesen Job machen können, über alles sprechen können, ohne zu riskieren, erschossen zu werden. Unterschwellig ist diese Diskussion schon lange präsent in der französischen Öffentlichkeit. Laut geführt wurde sie nach dem Attentat auf die Redaktion von Charlie Hebdo, das nichts anderes war als ein tödlicher Angriff auf eben diese Freiheit. Nun, im Rahmen des Prozesses um die mutmaßlichen Helfer des Attentats ist sie offenbar aktueller denn je. Denn wieder steht eine Mitarbeiterin der Zeitschrift, diesmal Marie Cabret, die Personalchefin, im Fokus. Als ich vergangenen Montag aus dem Prozess im Gerichtsgebäude kam, sagten mir meine Personenschützer, dass ich genau 10 Minuten Zeit hätte, meine Sachen zu packen und meine Wohnung zu verlassen, denn meine Sicherheit sei nicht mehr gewährleistet. Seit 5 Jahren stehe ich nun unter Polizeischutz. Wenn die Beamten so etwas sagen, diskutiere ich nicht. Ich vertraue ihrer Erfahrung. Gegen Marie Cabret waren Morddrohungen aus dem Umfeld der Terrorgruppe Al-Qaida aufgetaucht, die die Behörden für authentisch und hochgefährlich halten. Der gemeinsame Aufruf der großen Medienhäuser ist auch eine Reaktion auf diesen Vorfall. Doch die Autoren sprechen nicht von Einzelfällen, sondern beklagen generell steigende Angst unter Journalisten wegen Bedrohungen in sozialen Medien, aber etwa auch aufgrund von Druck, der von anderen Staaten auf französische Journalisten wegen kritischer Berichterstattung ausgeübt werde. Sie enden mit dem Appell an alle Bürger, Politiker, Journalisten, Ehrenamtliche, die Freiheit mit allen Kräften zu verteidigen. Präsident Emmanuel Macron hatte sich bereits zu Beginn des Charlie Hebdo-Prozesses ebenfalls in diese Richtung geäußert und ausdrücklich die Bedeutung der Freiheit für die Französische Republik gewürdigt. Diese einzigartige Werteordnung, die die Freiheit garantiert, zu glauben oder auch nicht, die nicht getrennt werden kann von der Freiheit, sich zu äußern und die bis hin zu der Freiheit reicht, Gotteslästerung zu betreiben. Charlie Hebdo hat genau diese Freiheit immer wieder für sich in Anspruch genommen und einen hohen Blutzoll dafür gezahlt. Sie werde ihre Wohnung wohl nie wieder betreten können, sagte Charlie-Personalchefin Marie Cabret nun nach den erneuten Morddrohungen gegen sie. Die Kosten für die Freiheit sind auch in Frankreich, dem Land der Liberté, immer noch hoch.
Solidarität mit Charlie Hebdo, Marcel Wagner über die heutige Aktion von Frankreichs Medien. staatlich gesteuerter Desinformation entgegenwirken und Handlungsempfehlungen erarbeiten, damit sogenannte Trolle keinen großen Einfluss auf traditionelle Medien gewinnen oder im Internet wirken. Das sind wichtige Aufgaben für einen neuen Sonderausschuss des Europäischen Parlaments. Der konstituiert sich heute und wird sich auch gegen weitere Formen von Desinformation wenden, etwa vor Wahlen oder gegen Hochschulen oder die Zivilgesellschaft. Ein Abwehrversuch, damit die Kampagnen nicht ihr Ziel erreichen, Vertrauen in demokratische Institutionen zu untergraben und die Gesellschaft insgesamt zu schwächen. 33 Abgeordnete aller Fraktionen machen mit in dem Sonderausschuss. Aus Brüssel Bettina Klein mit Motiven für diesen Vorstoß.
Die Taskforce des Auswärtigen Dienstes der EU listet nahezu täglich Beispiele dafür auf, worum es geht. Wie etwa diese Narrative, die von Pro-Kreml-Medien im Fall Nawalny in Umlauf gebracht werden.
Alexei Nawalny wurde durch einen MI6-Agenten vergiftet.
Oder
der Zweck der Fälle Skripal und Nawalny ist es, Putin zu dämonisieren.
Oder
die Attacke auf Nawalny ist eine Spezialoperation gegen Nord Stream 2.
Aber dann?
Die Vergiftung ist fake.
Es geht also nicht nur einfach darum, Falschinformationen in die Welt zu setzen, die man durch Fakten und Gegendarstellungen leicht ausräumen könnte, sondern durch verschiedene, teils einander widersprechende Erklärungen die Öffentlichkeit zu verwirren.
Das Kriterium, das wir ansetzen, das ist die ganz bewusste und gezielte Irreführung eigentlich, die mit diesen Desinformationsaktivitäten erreicht werden soll.
Sagt Lutz Güllner, Leiter der Abteilung Strategische Kommunikation im Auswärtigen Dienst der EU.
Ziel ist hier, dieser Desinformation von der Verantwortung der russischen Seite, vielleicht auch der russischen staatlichen Seite, abzulenken. Und da geht es dann um gezielte Irreführung mit einer Reihe von sehr unterschiedlichen Erklärungsmustern, warum das also nichts mit Russland zu tun hat.
Die Taskforce des Auswärtigen Dienstes wurde auf Beschluss der EU-Staats- und Regierungschefs 2015 eingesetzt, als nach der Annexion der Krim und dem Beginn des Ukraine-Krieges plötzlich nie gekannte Mengen falscher Informationen und gefälschter Absender, sogenannte Trolle, das Internet und die E-Mail-Postfächer fluteten. Inzwischen nimmt das Thema breiteren Raum ein. Auch andere staatlich gesteuerte Akteure, wie etwa aus China, betreiben gezielte Desinformation. Gerade zu Beginn der Corona-Pandemie beklagte die EU geradezu eine Infodemie. Mehrere Parlamentsausschüsse befassen sich inzwischen damit. Der Sonderausschuss soll nun Kompetenzen aus verschiedenen Fachbereichen wie der Außenpolitik, der Justiz und der Medienpolitik bündeln.
Ganz grundsätzlich ist es wichtig, eine politische Bewertung und vor allen Dingen eine Bewusstseinserweiterung in den Mitgliedstaaten zu erreichen. Wer nimmt mit welchen Interessen wo Einfluss, mit welcher Strategie und wie können wir das möglicherweise bekämpfen?
Viola von Kramon wird dem Ausschuss für die Grünen angehören.
Weil es in der letzten Zeit, und das relativ eindeutig, Einflussnahme von Dritten, von auswärtigen Akteuren auf Wahlprozesse in der Europäischen Union gegeben hat. Und gerade in den Corona-Zeiten wir natürlich gesehen haben, welchen massiven Einfluss auch eine Desinformationskampagne oder verschiedene Desinformationsstrategien haben können und auch was das für uns in den demokratisch regierten Ländern bedeuten kann.
Gesteuerte Desinformation in traditionellen Medien oder im Internet sind nur ein Aspekt. Es geht um diverse Formen der Einflussnahme, sei es bei Wahlen oder durch Druck auf die Zivilgesellschaft. Der Ausschuss soll all dies unter die Lupe nehmen und nach einem Jahr Handlungsempfehlungen vorlegen. Die CDU-Europaabgeordnete Sabine Verheyen hofft auf die Stärke des Parlaments.
Das Parlament hat natürlich andere Möglichkeiten, auch ganz klar Position zu beziehen. Und ich hoffe, dass wir am Ende mit einem Abschlussbericht auch Handlungsempfehlungen geben können, die eine sehr klare Sprache sprechen, die sehr deutlich sind. Das Parlament kann hier natürlich ganz andere Schritte auch noch ergreifen und deutlicher Dinge womöglich formulieren, als das jemand kann, der in Regierungsverantwortung steht oder auch die Kommission das teilweise kann.
Es sind also die Abgeordneten des EU-Parlaments, die sich mit einem neuen Sonderausschuss gegen fremde Desinformationskampagnen stellen. Bettina Klein war das aus Brüssel. Und wir bleiben bei der EU, bei ihrem Datenschutz. Die Grundverordnung verbietet es, persönliche Daten über die EU-Grenzen weg zu transferieren. Da nützen Facebook auch kein Safe-Harbor-Abkommen oder Privacy Shield mehr. Wenn sich die USA nicht in ihrer Gesetzgebung bewegen, dann wackelt nach einem EuGH-Urteil Facebooks Geschäftsmodell in Europa. Daher die Abschiedsdrohung, über die Ralf Siener berichtet.
Unmissverständlich ist die Drohung der Facebook-Anwältin. Facebook sei nicht klar, wie es unter diesen Umständen weiterhin seine Dienste in der EU anbieten könne, schrieb Yvonne Cunane. Sie ist in der Facebook-Europa-Zentrale in Irland für den Datenschutz zuständig. Die Formulierung unter diesen Umständen bezieht sich auf ein Urteil des Europäischen Gerichtshofes. Das hatte im Juli entschieden, Facebook darf nur dann persönliche Daten seiner EU-Nutzer in die USA exportieren und auf amerikanischen Servern speichern, wenn auch diesseits des Atlantik das Datenschutzniveau der Europäischen Union garantiert ist.
Ich finde es gut, dass nach dem Urteil des Europäischen Gerichtshofes, dass wir jetzt mehr Druck machen in Sachen Datenschutz,
betont der FDP-Europaabgeordnete Moritz Körner gegenüber dem ARD-Studio Brüssel.
Wir haben, ehrlich gesagt, einfach in den letzten Jahren akzeptiert, dass wir europäische Regeln gesetzt haben und sich große Konzerne nicht an diese Regeln gehalten haben. Das ist jetzt ein Stück weit vorbei und da muss auch mal Druck gemacht werden.
Druck macht jetzt vor allem Irland, damit das Facebook-Urteil des EuGH nicht nur auf dem Papier steht. Nach dem Urteil des EuGH im Juli erließ die irische Datenschutzkommission DPC im vergangenen Monat eine vorläufige Anordnung, um den Datentransfer in die USA zu stoppen. Dagegen hat Facebook mittlerweile Klage eingereicht und droht indirekt mit einem möglichen Rückzug vom EU-Markt mit seinen rund 400 Millionen Facebook- und Instagram-Kunden. Europaparlamentarier Moritz Körner hält diese Drohung für einen Bluff.
Also ich glaube, alle Digitalkonzerne werden sich an die europäischen Regeln halten, weil der europäische Markt einfach viel zu attraktiv ist, um dort nicht tätig zu sein.
Doch um auf diesem wichtigen EU-Markt weiter tätig sein zu können, dürfen US-Konzerne ihre Daten nicht mehr in bisherigem Umfang in die USA weiterleiten. Oder die USA müssten ihre Überwachungsgesetze drastisch ändern, damit Unternehmen wie Facebook den EU-Markt nicht verlieren.
Ralf Siener aus Brüssel über Facebooks Drohung, Abschied von Europa zu nehmen. Mexikos linkspopulistischer Präsident Obrador nutzt seine täglichen Pressekonferenzen oft, um gegen Teile der Presse zu polemisieren. Immer wieder denunziert er Journalisten namentlich, bezeichnet sie als Handlanger von Kampagnen gegen ihn. Jetzt gibt es Gegenwehr. 650 mexikanische Intellektuelle aus den Bereichen Kunst, Literatur, Presse und Universität haben ihn aufgefordert, seine verbalen Angriffe einzustellen. Hauptvorwurf: Obrador untergrabe die Pressefreiheit. Ob dieser Versuch die gesellschaftliche Spaltung aufhalten kann? Dazu aus Mexiko, Anne Dämmer.
Gaby Martinez arbeitet als freie Journalistin in Tijuana. Ganz im Norden von Mexiko, an der Grenze zu den USA, ist ihre Basis. Sie schreibt für die mexikanische Tageszeitung El Universal über Menschenrechte, Sicherheit, Migration, Menschenhandel, die unzähligen Verschwundenen im Land. In den letzten 10 Jahren wurde die 34-Jährige immer wieder verfolgt und bedroht. Die Gefahr gehe nicht nur vom organisierten Verbrechen aus, erzählt sie über WhatsApp.
Posiblemente los trabajos de mayor riesgo que...
Möglicherweise waren die Arbeiten am gefährlichsten, die in irgendeiner Weise mit der Regierung zu tun hatten, dem Sicherheitsapparat. Ich hatte Reibereien mit dem Militär, mit ranghohen Vertretern. Einer sagte mir mal, es sei sehr einfach, mich verschwinden zu lassen und keiner würde es merken. Er meinte später aber dann, dass es nur ein Witz gewesen sei. Außerdem wurde mein Telefon angezapft. Mexiko gehört zu den gefährlichsten Ländern für Journalisten weltweit. Allein in diesem Jahr sind bereits 6 Reporter ums Leben gekommen. In mehr als 90% der Fälle gehen die Täter laut Artículo 19 straffrei aus. Die Organisation setzt sich für die Pressefreiheit in Mexiko ein. Die permanente Angst führe zu Selbstzensur, erklärt der Sprecher Leopoldo Maldonado. Eine Zensur, die auch während den Vorgängerregierungen unter Enrique Peña Nieto und Felipe Calderón herrschte. Alle 11 Stunden gäbe es einen Angriff auf Journalisten. In den ersten 6 Monaten in diesem Jahr seien es 406 gewesen. Die Anzahl der Angriffe ist weiter gestiegen. Das hat auch mit der politischen Haltung der Regierung zu tun, die es versäumt, Journalisten zu schützen, obwohl es seit 2012 ein entsprechendes Gesetz gibt, um Menschenrechtsverteidiger und Journalisten zu schützen. Dafür muss ein entsprechender Mechanismus entwickelt werden, Aber dafür fehlt der politische Wille und auch das Budget dafür wird nicht freigegeben. Immer wieder hätte López Obrador deutlich gemacht, dass Kritik gegen die Regierung und ihr politisches Projekt nicht erwünscht sei. Vor wenigen Tagen haben sich 650 mexikanische Intellektuelle, Künstler und Journalisten mit einem offenen Brief an den Präsidenten gewendet. Unter anderem hat auch der Filmemacher Arturo Ripstein unterschrieben. Sie werfen ihm vor, mit verbalen Angriffen auf die Presse Hass und eine Spaltung der mexikanischen Gesellschaft zu bewirken. Die Demokratie sei in Gefahr. Auch der Politikanalyst und Journalist Ruben Aguilar hat den Brief unterstützt. Er befürchtet die Rückkehr zu einem autoritären Führungsstil wie zu PRI-Zeiten. Wir müssen uns dagegen wehren, alle Bürger und Bürgerinnen, die sich darüber bewusst sind, was freie Meinungsäußerung bedeutet, aber auch ihre Abwesenheit. Für diese Meinungsfreiheit müssen wir kämpfen. Sie steht auf dem Spiel. Sie ist ernsthaft in der Krise. Der linkspopulistische mexikanische Präsident weist jegliche Kritik von sich. Diese Gruppe, die diesen Brief unterschrieben hat, hat immer ein neoliberales System unterstützt. Jetzt sind sie beleidigt, obwohl sie sich eigentlich entschuldigen müssten, weil sie zugeschaut haben, wie das Land ausgebeutet wurde. Hier wird niemand zensiert. Wir werden immer alle Freiheiten garantieren. Diese Regierung ist nicht autoritär. Die Journalistin Gaby Martinez sieht das Verhalten von López Obrador auch kritisch. Dennoch hätte sie den Brief nicht unterschrieben. Der Antrieb für diesen Brief scheint mir aus einer politischen Unzufriedenheit der Opposition heraus entstanden zu sein. Es ist eine politische Kritik und eben nicht eine Analyse seiner Fehler. Es lässt sich wirklich nicht abstreiten, dass es einen Diskurs des Hasses gibt. Andrés Manuel López Obrador muss etwas ändern. Er befördert den Hass und das als Präsident. Das hat natürlich gravierende Konsequenzen. Aber genau darüber ist die mexikanische Gesellschaft gespalten. Mittlerweile wurde ein weiterer Brief publiziert, unterschrieben von rund 34.000 Unterstützern des mexikanischen Präsidenten.
Anne Demmer aus Mexiko über den Diskurs des Hasses. Kultmoderator Thomas Gottschalk ist in Corona-Quarantäne und darf sein Haus in Baden-Baden nicht verlassen. Der Grund, er war in Budapest, Risikogebiet. Jetzt wird er Gegenstand unserer Mittwochskolumne nach nur einem Werbespot, einem halben von ihm, auf Du und Du mit dem Hörgerät.
Thomas, beste Hörqualität, kann telefonieren, kann Fernsehen, kann...
Kann also alles.
Ein echter Showmaster.
Wie ich?
Besser. Wetten?
Moment, wenn hier einer wettet, bin ich das.
Thomas Gottschalk, der bekennende Dino aus dem Erdzeitalter des linearen Fernsehens. Der Südwestrundfunk setzt verstärkt auf ihn und gibt Thomas Gottschalk 2 neue Fernsehshows.
Medias Res. Arno Orzesek.
Nicht, dass wir uns missverstehen. Gebrechen gehören zum Leben wie Schatten zum Licht. Und wer über Gebrechen anderer spottet, dem gebricht es selbst an Anstand. Basta. Dennoch sei um der Wahrheit willen gesagt, Thomas Gottschalk bereichert mein Dasein eigentlich nur noch als Testimonial eines Hörgeräteherstellers. Denn Umstände halber laufe ich täglich auf einen Laden zu, dessen Schaufenster seit dem Frühjahr letzten Jahres mit Gottschalk-Anklitzen geschmückt sind. Und wie das manchmal so ist bei Reklame, die Hörgeräte-Werbung hat mich nicht scharf auf Hörgeräte gemacht, sondern das strahlende Medienphänomen Gottschalk unnachgiebig in eine prägeriatrische Sphäre verschoben, so Richtung Ruhestand und dritte Zähne, Hörgerät und Treppenlift, wogegen, wie gesagt, gar nichts zu sagen ist. Und bestimmt ist Phonak Virtuem Titanium, jener imposant betitelte Knopf im Ohr, den Gottschalk bewirbt, ein tolles Ding. Umso dringlicher stellt sich jedoch die Frage, hat Gottschalk den Schuss nicht gehört, angesichts dessen, dass er 2 neue Shows in der ARD bekommt? Der Zeitgeist sträubt sich ja heftig gegen alte weiße Männer, die ihr ewiges Tun nicht lassen können. Gottschalk aber soll, neben einem Jahresrückblick, ausgerechnet ein sogenanntes Timetainment-Format moderieren. Was das ist, fragen Sie, außer der x-ten modischen Verhunzung der deutschen Sprache? Nun, Gottschalk will mit jeweils 4 unterschiedlich alten Promis in das Jahr zurückreisen, in dem diese einst volljährig wurden. da der 70-jährige Gottschalk selbst seit 1971 immer irgendwo auf Sendung war, könnte er folglich in fast jeder Zeitreise persönlich in Wort und Bild auftauchen und umso klarer würde, was er heute ist. Der am buntesten verkleidete Dinosaurier aus dem Erdzeitalter des linearen Glotzens, der nach Wetten, dass aber noch stets nette Nischen für sein mediales Überleben gefunden hat. Deshalb reichen wir die Frage nach dem ungehörten Schuss an die ARD weiter. Man muss nämlich kein gewaltbereiter Gleichstellungsextremist sein, um zu bemerken, Unterhaltung zur besten Sendezeit wird im Öffentlich-Rechtlichen stets von Männern moderiert. Diesen Umstand zu rechtfertigen wäre völlig unproblematisch, würden nur Männer die Erde bevölkern und wir im Jahr 1820 leben. Ist aber nicht so. Folglich trat ARD-Programmdirektor Volker Herres knietief ins Fettnäpfchen, als er meinte, er sehe kein weibliches Pendant zu Kai Pflaume und selbigen für Empathie und Zugewandtheit lobte. Hallo, Herr Herres, mal unter uns. Man ahnt, dass Sie es gar nicht böse gemeint haben, aber so eine Ansage konnte Ihnen Frau echt nicht durchgehen lassen, nicht 2020. Bemerkenswert indessen, dass das Schicksal höchst selbst sich suffisant auf die Seite der Empörten schlug. Wenige Monate, nachdem Volker Herres weit und breit keine weibliche Pflaume entdecken konnte, wurde publik, er selbst wird nächstes Jahr auf dem Programmdirektor-Innenstuhl abgelöst, Gerüchten zufolge von Christine Strobel, wohlbekannt als Medienmanagerin der ARD. Kommt dann die weibliche Wende auch im Unterhaltungssegment? Wird Ina Müller statt Kai Pflaume und Anke Engelke statt Eckart von Hirschhausen zu sehen sein? Gut möglich. Aber erst wenn Thomas Gottschalk als TV-Pensionär unter dem Claim »Fernsehen wie früher, ohne mich« Werbung für Netflix macht, können wir wirklich sicher sein, die Emanzipation ist unaufhaltsam.
Meint unser Autor Arno Orzesek in seiner Kolumne. Und jetzt eine Story von morgen vom Harzrand.
Medias Res. Die Schlagzeile von morgen.
Mein Name ist Jörg Kleine und ich bin der Chefredakteur der Goslarschen Zeitung. Und unsere Schlagzeile für morgen lautet: Es gibt noch eine Chance für PPM in Astfeld. Dahinter steckt ein kleiner Wirtschaftskrimi, denn die Firma PPM Pure Metals in Astfeld nahe Goslar hat zwar nur rund 75 Mitarbeiter, aber die betreiben ein weltweit seltenes Geschäft. Es geht um sehr seltene Metalle, wie beispielsweise Germanium, Gallium und vor allem Tellur. Und dummerweise ist das auch für die Rüstungsindustrie interessant. Und so hat das Bundeswirtschaftsministerium ein Veto eingelegt und das Bundesverteidigungsministerium ebenfalls. Es geht darum, diese Firma nicht an Chinesen zu verkaufen. Jetzt hat sich in den vergangenen Wochen doch noch eine kleine Chance aufgetan und die Zeit drängt dabei, denn einige Mitarbeiter haben schon andere Jobs gefunden und vor allen Dingen in den Köpfen der Mitarbeiter, da steckt das Know-how.
Und das war Medias Res. Danke fürs Zuhören, sagt Henning Hubert. Anregungen von Ihnen gerne an unsere E-Mail-Adresse nachredaktionsschluss@deutschlandfunk.de. Nachredaktionsschluss@deutschlandfunk.de landet alles im Themenpool für unseren neuen Medienpodcast. Infos zu ihm auf deutschlandfunk.de/mediasres.